Dann nochmal danke, dass ihr hier in Pyrmont seid, dass ihr in euren Wohnzimmern zugeschaltet seid und dass ich dabei ein bisschen etwas zur Schöpfung, zur Genesis sagen darf. Und bei so einem Thema ist es wahrscheinlich angebracht, am Anfang ein bisschen was über den Anfang zu sagen. Also zu der Frage, womit fing alles an? Und da habe ich als Kind natürlich gelernt mit dem Urknall. Wobei das ja gar nicht sicher zu sein scheint, wenn man mit Physikern spricht, dass es nicht vor dem Urknall auch schon Zeit gegeben haben könnte. Und Julian hat vorhin gesagt, am Anfang war das Wort und das Johannesevangelium damit zitiert. Auch das ist nicht so ganz klar, wie sich das verhält zu eben dieser Genesis, zum ersten Buch Mose, wo er steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, nachdem es das Wort gab oder danach? Oder was war dann überhaupt vor dem Wort und vor Himmel und Erde? Oder warum ist das eben keine sinnvolle Frage? Also ihr seht, mein Alltagsverständnis kommt besser mit den Situationen zurecht, wo die Geschichte einfach schon am Laufen ist. Also sozusagen ab dem zweiten Tag der Schöpfungsgeschichte, wo dann Gott seine Zeit damit verbringt, dass das Wasser und die Erde quasi aus dem Schlamm separiert wird. Und danach gibt es dann eben Meere und Land. Und das zeigt eigentlich schon, dass die Schöpfung nichts anderes ist als eine Veränderung der Welt. Eine Veränderung der Welt hoffentlich zum Besseren. Und deswegen habe ich dieses Thema gewählt, aufbauend auf vielen Theologen, sowohl aus dem Christentum als auch aus dem Islam, die eben sagen, die Genesis ist ein fortlaufender Prozess, um mit euch zu schauen, ja, wie kommen wir in diesem Prozess der Schöpfung weiter? Ich glaube, schön verbildlichen kann man das, wenn man wieder in unsere Breiten geht, am Beruf des Architekten. Ich habe mal mit einer Architektin über die Berufswahl zum Architekten gesprochen, die dann meinte, ja, man muss schon unbedingt Gott sein wollen, um Architekt zu werden. Ich habe das lange gar nicht verstanden, bis ich dann gemerkt habe, ja klar, dort schöpft man ja besonders sichtbar als Architekt. Schöpfung und Veränderung sind nicht wirklich auseinanderzuhalten. Und noch eine Parallele der Architekten zu Gott ist, dass man meistens nicht selber Hand anlegen muss. In der Genesis steht, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und dann kamen wahrscheinlich die Bauarbeiter oder die Engel oder wer auch immer und haben die Arbeit erledigt. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, sehe ich nicht viel, was Gott geschaffen haben könnte. Das waren alles wir Menschen. Das Mikro, das Klavier. Wo überhaupt noch können wir Dinge sehen, die Gott geschaffen haben könnte? Das Meer, Felsmassiv. Aber ansonsten ist wirklich alles sehr menschengemacht. Auch wir Menschen sind ja sehr menschengemacht. Also ich habe dort dreimal geschöpft. Drei Kinder. Bin auf diesen Teil meiner Schöpfung wirklich auch ein bisschen stolz. Ich möchte heute über diese Dialektik von 8 Milliarden zu 1 sprechen. 8 Milliarden andere Menschen schöpfen, 8 Milliarden andere Menschen verändern und dann noch unser eigenes Individuum, wobei die Mathematiker dann sagen würden, ja, der Einfluss strebt gegen Null. Dass das nicht immer so ist, ist natürlich sehr leicht zu sehen in unseren Familien, in unseren kleinen Andachtskreisen. Und damit könnte der Beitrag der persönlichen Schöpfung schon als beendet gelten. Aber ich würde heute gerne über die großräumigeren, über die gesellschaftlichen Veränderungen mit euch sprechen. Am Vormittag mehr ich, am Nachmittag dann mehr ihr hoffentlich, wenn wir dort ins Gespräch kommen können. Wer schöpft denn da? Weil in vielen Gesprächen habe ich dann das Gefühl, das macht alles Angela Merkel. Nein, es macht natürlich nicht alles Angela Merkel, aber wer macht es dann? Welchen Anteil können wir dort nehmen? Welchen Anteil hat das Individuum an unseren gesellschaftlichen Veränderungsprozessen? Das spielt also sehr schön in diesen Vortrag, den wir gestern Abend gehört haben, wo ja so viel Optimismus kam. Wir können das alles zum Guten verändern. Ja, aber wie? Ich möchte drei Geschichten aus meinem Erfahrungsbereich zu diesem Thema euch mit euch teilen. Und zwischen den Geschichten, wir sind ja sowieso aufgerufen, immer mal zwischendurch zu lüften, dann vielleicht eine 5-minütige Stille jeweils mit euch haben zu dürfen. Die erste Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, die fängt gleich recht grundsätzlich an, wie verteilen wir die Ressourcen in der Gesellschaft? Und das ist ja über Jahrtausende sehr leicht zu beantworten gewesen. Wir schaffen uns unsere Ressourcen mit unserer eigenen Arbeit selbst. Und dort, wo das nicht möglich ist, wie zum Beispiel im Fall von Kindern, dort oder sehr Alten, da gibt es die Familie als so die Solidargemeinschaft. Und dieses System ist natürlich in den letzten 200-300 Jahren ordentlich ins Wanken gekommen. Es gab dann immer noch die Zuchthäuser, die Armenhäuser, wo die, die weder Familie noch eigene Arbeit hatten, dann auch noch irgendwie ein relativ menschenunwürdiges Dasein geführt haben. Aber darüber sind wir hinweggekommen. Dass wir darüber hinweggekommen sind, liegt sehr stark an technologischen Veränderungen. Dadurch, dass wir eben nicht mehr unsere eigenen Kräfte voll brauchen, um das, was wir benötigen an Ressourcen, mit Arbeit zu schaffen, sondern das tun inzwischen weitestgehend Maschinen. Ein Landwirt kann mittlerweile, und zwar nicht durch sehr schwere körperliche Arbeit in den meisten Fällen, sondern durch Hebel und Knöpfe drücken, 200 Menschen ernähren. In der Industrie finden die meisten Produktionsprozesse mit ganz, ganz wenig Personen nur noch statt. Und dadurch können wir sozusagen neu darüber nachdenken, wie wir unsere Ressourcen verteilen. Und immer mehr Menschen sind überzeugt davon, dass eigentlich die einzige nachhaltige Lösung ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Dass jeder Mensch quasi von der Gemeinschaft einen bestimmten Betrag erhält, mit dem er dann seine Bedürfnisse erfüllen kann. Wobei sowohl die Befürworter dieses Grundeinkommens, zu denen ich auch zähle, als auch die Gegner, die dann denken, das wird ja ein schrecklicher bürokratischer Koloss, übersehen, dass wir dieses Grundeinkommen heute schon haben für Menschen ab 67. Von Menschen ab 67, natürlich waren die auch aufgerufen, in bestimmte Kassen etwas einzuzahlen. Insofern ist bedingungslos vielleicht nicht ganz genau das richtige Wort, aber von Menschen ab 67 verlangt man nicht mehr, dass sie sich in dem Arbeitsprozess beteiligen, sondern gibt ihnen einen bestimmten Anteil von Ressourcen, mit dem sie dann leben können. Historisch müssen wir ins 19. Jahrhundert schauen, um zu verstehen, wie dieses System entstehen konnte. Und die meisten Bücher darüber stellen sehr Otto von Bismarck dort ins Zentrum, der als Kanzler eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess der Entstehung dieses Grundeinkommens, dieser Alterssicherung geführt hat. Wobei, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, merkt man, Bismarck hatte sich das eigentlich ganz anders vorgestellt. Bismarck hatte sich das als System aus dem Steuertopf vorgestellt, was es bis heute nicht ist. Bis heute geht das über eine Versicherungslösung, weil das Parlament damals anders entschieden hat. Und Bismarck selber war dann gar nicht besonders stolz auf diese, aus meiner Sicht, extrem historische Leistung dieses Alterssicherungssystems und hat es in seiner Autobiografie nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. Ich erzähle die Geschichte, weil ich diese Tatsachen symptomatisch finde. Es sind selten einzelne Personen, die für eine politische Transformation als Einzelfigur verantwortlich sind, sondern es sind meistens viele Menschen und viele Voraussetzungen. In dem Fall des 19. Jahrhunderts und der Alterssicherung zum Beispiel auch die Arbeiterbewegung, die den politischen Druck so erhöht hat, dass es gar nicht mehr anders ging, als so ein Alterssicherungssystem zu schaffen. Oder auch die Industrialisierung, die das alles erst möglich gemacht hat, dass die Ressourcen überhaupt verfügbar waren. Naja, jetzt hätte ich eigentlich angekündigt, ich erzähle mehr von meinen eigenen Erfahrungen und habe mich jetzt in dieser ersten Geschichte sehr lange darum gedrückt, weil die eigentlich überhaupt nicht rühmlich waren. Ich spule jetzt sozusagen zurück in die Zeit, wo ich so um die 30 war und wo für mich gerade so die Frage war, ich war schon sehr lange Mitglied bei den Grünen und für mich stand die Frage, werde ich jetzt Berufspolitiker oder nicht und habe mich dann sehr engagiert, indem ich auch immer zur Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen der Grünen gefahren bin, wo aus jedem Bundesland dann ein Delegierter, so ein Amateurpolitiker wie ich, dann quasi über inhaltliche Fragen diskutieren konnte. Es war die Zeit, wo alle dachten, jetzt wird alles besser, weil wir die erste rot-grüne Regierung haben. Und dort ging es bei uns sehr stark um die Frage Reform der Alterssicherung. Es ist aus heutiger Sicht extrem unangenehm zu sagen, ja, die erste rot-grüne Regierung hat Deutschland nicht nur den Afghanistan-Krieg geführt, sondern eben auch die unsozialsten Reformen überhaupt in der Nachkriegsgeschichte umgesetzt. Und damals ging es sozusagen um diese Befürchtung, wir müssen das Rentensystem verwässern, manche würden auch sagen erweitern, durch ein privat finanziertes Umlagesystem. Und das wurde damals in dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen eben diskutiert. Das, was wir heute als Riester-Rente kennen, wurde damals entworfen und eingeführt. Und dann ging es um viele Detailfragen, also zum Beispiel, wie viel Prozent Aktien sollen dann in dieser privat finanzierten Alterssicherung überhaupt erlaubt sein und ähnliche Details. Ich erinnere mich damals an viel Schweigen von mir, dass ich sozusagen als Delegierter Mecklenburg-Vorpommerns damals in dieser Bundesarbeitsgemeinschaft eigentlich mehr gehört habe, gestaunt habe und nicht wirklich etwas dazu beigetragen habe. Das heißt, ich habe mich quasi mitschuldig gemacht durch dieses Schweigen an einem Rückschritt in der deutschen Sozialpolitik, an einer Entsolidarisierung des deutschen Sozialsystems. Das ist etwas, was für mich gezeigt hat, es ist sicher unwahrscheinlich, dass das Ergebnis sehr anders ausgefallen wäre, wenn ich damals auf Fundamentalopposition gemacht hätte oder gesagt hätte, das ist ein Rückschritt. Aber indem ich eben Angst hatte, als naiv dazustehen oder als Bremser, habe ich eine Stimme, die innerlich vielleicht schon ganz leise da war, nicht zu Gehör gebracht. Und das ist ein Fehler, denke ich, aus dem ich dann vielleicht in den Jahrzehnten danach gelernt habe. Danke für den Impuls, der mich jetzt in die zweite Geschichte führt. Leider in meinem Berufsleben, und zwar deswegen leider, weil ich mit den Jahrzehnten schon festgestellt habe, außer den Agrarökonomen selbst finden eigentlich alle Agrarökonomie sehr langweilig. Und selbst nicht alle Agrarökonomen geht das anders. Aber trotzdem ist dieses Feld der Schweizer Landwirtschaft, auf dem ich aktiv war und bin, das, wo ich am ehesten gelernt habe, wie es quasi von der Idee, und zwar nicht nur von der Idee für einen selbst, sondern auch für die Idee für andere und dann am Ende vielleicht für ein ganzes System, wie es dann am ehesten zu einer Umsetzung kommen kann und was daran hängt. Als ich 2002 in die Schweiz ging und dort begonnen habe, für die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik zu arbeiten, war eine meiner ersten Aufgaben, das Direktzahlungssystem der Schweizer Landwirtschaft zu evaluieren. Das heißt also das System, wo die Landwirte eben nicht nur dadurch Geld bekommen, dass sie ihre Produkte verkaufen, sondern auch vom Staat Geld bekommen für die sogenannten gesamtwirtschaftlichen Leistungen. Und ja, ich habe dort dann quasi die Regeln, die ich im Studium beigebracht bekommen habe, versucht anzuwenden. Zum Beispiel die sogenannte Tinbergen-Regel vom ersten Ökonomie-Nobelpreisträger Jan Tinbergen, der gesagt hat, wenn man eine Reihe von Zielen hat, und die gab es in der Schweizer Landwirtschaft durch die Verfassung, die waren dort definiert, die Ziele der Landwirtschaft, dann braucht man für jedes Ziel mindestens ein Instrument. Also Tinbergen hat das an Inflation und Arbeitslosigkeit versucht zu verdeutlichen und dort vorgerechnet, es gibt kein einzelnes Instrument, was Inflation und Arbeitslosigkeit gleichermaßen angehen, sondern man braucht eben in dem Fall mindestens zwei Instrumente, um effektiv und effizient die Ziele erreichen zu können. Ein anderer Grundsatz, den ich lange getrichtert bekommen habe, war, wenn man ein politisches Ziel hat, sollte man möglichst direkt dieses Ziel erreichen und nicht über irgendwelche Umwege. Ja, und dann ging es los, diese Betrachtung eines Systems, wo die Landwirte Geld pro Hektar, das sie bewirtschafteten, bekamen, wo sie Geld pro Tier, pro Rauffutter verzehrende Großvieheinheit bekamen. Und dann merkte ich natürlich relativ schnell, das stimmt mit diesen Prinzipien nicht überein. Also die Ziele der Verfassung, die eben sagen, saubere Ressourcen, dezentrale Besiedlung und so weiter, die stimmen nicht wirklich mit der Ausrichtung der Instrumente überein. Und dann konnten wir, und das hat unserer Argumentation sehr geholfen, auch noch Modellrechnungen durchführen, wo wir zeigen konnten, ja, wenn wir die Tierbeiträge im Talgebiet streichen würden, würden die Landwirte 2% mehr verdienen. Und zwar einfach deswegen, weil sie sich quasi in ineffiziente Kuhhaltung spezialisiert haben und durch diese Beiträge noch mehr verführt worden sind, noch mehr Kühe zu halten, ohne dass sich das wirklich wirtschaftlich auszahlen würde. Auf dieser Basis konnte ich dann sagen, ja gut, wenn wir diese Tierbeiträge streichen würden und wenn wir auch die Flächenbeiträge anders ausrichten würden, dann würden wir näher quasi zu einem effizienten System kommen und habe dann also quasi ein entsprechendes System mal entworfen, habe das im Bundesamt für Landwirtschaft vorgestellt und dann meinte der stellvertretende Direktor so mit etwas ironischer Stimme, na dann brauchen wir uns ja nur noch zu überlegen, ab wann wir das System umsetzen. Dieses System wurde so natürlich nie umgesetzt und aus meiner heutigen Sicht war das wahrscheinlich auch gut so. Aber was mich gefreut und auch berührt hat, war, dass ich damals vor allem eine Handvoll jüngere Kollegen im Bundesamt für Landwirtschaft grundsätzlich von der Idee überzeugen konnte, dass es besser ist, wenn man quasi sich möglichst direkt und möglichst abgestimmt auf die verfassungsmäßigen Ziele der Landwirtschaft ausrechnet, eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden ist, wo ich eben dann auch mitmachen durfte und dann während einer ganztägigen Klausur am Ende ein System stand, wo wir dachten, ja, so ungefähr könnte das dann aussehen. Das Etappenziel sozusagen war damit dann erstmal erreicht. Und dann ging es in den ganzen politischen Prozess. Ich als Wissenschaftler hatte dann immer weniger damit zu tun, als dann eben zum Beispiel das Konzept erstmal den anderen Bundesämtern, das ist, nennt man Vernehmlassung in der Schweiz, das ist quasi innerhalb der Bundesverwaltung ein abgestimmtes Konzept gibt und dann mit den ganzen Verbänden und dann schließlich auch im Parlament diskutiert und abgestimmt wird. Ein Beispiel, wie das System dann weiter verändert oder ich hätte dann damals wahrscheinlich gesagt, verbessert worden ist, sind zum Beispiel die Beträge für den Biolandbau. Wenn man diese Tinbergen-Regel sehr streng anwendet, dann dürfen Biobetriebe keine eigene Förderung kriegen, weil man ja die Umweltziele individuell anschauen muss und dann pro Umweltziel sozusagen Beiträge zahlen muss. Aber der Bioverband hat damals gesagt, also wenn ihr die Beiträge für die Biobetriebe nicht belastet, dann sind wir sowieso gegen euer System. Damit wurden die Biobetriebe dann doch wieder weiter gefördert. Aber die Umsetzung im Parlament, die hat dann wirklich so funktioniert, dass es keine weiteren Änderungen mehr gab. Und ich erinnere mich erstens an meine wirklich tief emotionale Freude, als das Parlament dann eine breite Mehrheit hatte, das hinter diesen neuen Agrarpolitik stand. Und erinnere mich auch an die Freude, als ich merkte, es kam keine Initiative gegen die neue Agrarpolitik zustande, was auch immer noch über jeder Schweizer politischen Maßnahme als Damoklesschwert schwebt, dass dann einfach genug Unterschriften zustande kommen, dass dann eine Abstimmung darüber stattfindet. Und das war damals nicht so. Ja, und so kommt es, dass es seit 2014 in der Schweiz eben keine Tierbeiträge und keine Flächenbeiträge mehr gibt, sondern Versorgungssicherheitsbeiträge, Biodiversitätsbeiträge, Landschaftsqualitätsbeiträge und so weiter. Die Gelder für den Biolandbau wurden in die sogenannten Produktionssystemsbeiträge gepackt. Und was wir damals auch wieder mit Modellrechnungen prognostiziert haben, nämlich dass dadurch die Umweltziele etwas besser erfüllt werden und gleichzeitig die Einkommen der Landwirte steigen, das hat sich beides auch bestätigen können. Ich habe euch die Geschichte auch so ein bisschen als Gegensatz zur ersten Geschichte erzählt. Gerade eben auch, wenn es um den Einfluss von Individuen geht. Wenn selbst so riesige historische Gestalten wie Otto von Bismarck nicht eins zu eins ihre Vorstellungen umsetzen können. Und wenn so, selbst so kleine Dumpfbacken wie ich Vorstellungen teilweise umsetzen können, dann ist das doch in Bezug auf dieses Ziel der Gleichwertigkeit, was wir immer haben, eigentlich wahnsinnig optimistisch. Dass wir die Chance haben, auch als sehr durchschnittliches Individuum Veränderungsprozesse in Gang setzen zu können, uns mit unseren Kräften, und zwar unseren sowohl intellektuellen als auch empathischen Kräften, in die Gesellschaft einbringen zu können und Veränderungsprozesse nie alleine, aber doch immer mitzugestalten. Ich fand das sehr beruhigend. Liebe Freundin, liebe Freunde, in der dritten Geschichte, die ich euch erzähle, stecke ich in der Gegenwart sehr tief drin, obwohl sie eigentlich in der Zukunft steht. Und es braucht dazu auch noch eine ganz persönliche Vorbemerkung, nämlich die: Ich liebe Fleisch. Ich liebe die Textur, den Geschmack, den Geruch. Ich kann daran nichts ändern. Aber all das ändert auch nichts daran, dass ich als Wissenschaftler bestimmte Dinge über die Jahre wahrgenommen habe. Und damit meine ich nur am Rande, dass alle Ernährungswissenschaftler, die ich kenne, sagen, ja, um die öffentliche Gesundheit wäre es sehr viel besser gestellt, wenn wir weniger Produkte essen würden. Ich meine noch nicht mal in erster Linie die ökologische Beschäftigung mit dem Agrarsystem, bei der eigentlich auch klar ist, die großen ökologischen Probleme, die wir in der globalen Landwirtschaft gerade haben, von der Abholzung des Urwaldes bis hin zur Nitratbelastung des Grundwassers, die bekommen wir nicht dadurch hin, dass wir irgendwo eine bestimmte Region extensivieren, was dann wieder zu Intensivierungen an einer anderen Stelle führt, sondern die bekommen wir nur in den Griff, wenn wir zumindest die Anzahl der Tiere, die wir halten, deutlich reduzieren und diese Veredelung, wie das immer noch so euphemisierend heißt, Futterprodukte über den Tiermarken, wenn wir davon sehr viel stärker Abstand nehmen, als wir das im Moment tun. Also Stichwort Feed No Food. Aber was mich noch viel mehr beeindruckt als diese ökologischen Zusammenhänge, die ich auch schon wichtig finde, ist die Position der Ethiker. Ich interessiere mich also für Philosophie und für ethische Diskussionen und habe dort festgestellt, die Ethiker sind sich ja über fast alles uneinig. Auch schon über die Frage, wie man Dinge ethisch beurteilen soll, also was sozusagen der Rahmen ist, ob man jetzt eher nach Nutzen oder eher nach Normen geht. Aber auch in fast allen angewandten Fragen, mit der einen Ausnahme, alles, was ich bisher gelesen habe über die Frage der Tierproduktion, sagt, das geht sicher so nicht. Wir können nicht einfach Tiere töten, weil wir Appetit darauf haben. Ich möchte zu dem Thema, was mich, wie gesagt, im Moment eigentlich mehr einen großen Teil meines Arbeitstages lang beschäftigt, zwei Thesen aufstellen, mit euch gerne teilen. Das erste ist, dass wir es mit einer Fülle von Übersetzungsproblemen zu tun haben. Das erste Übersetzungsproblem ist sozusagen, wenn man eine Umfrage in der Bevölkerung macht, denken Sie, es ist ethisch verantwortbar, Tiere zu töten, um sie zu essen, sagen 70% ja. Das heißt, also wir haben ein Gefälle von 100% der Ethiker, die Nein sagen, zu 30% der Nicht-Ethiker, die Nein sagen. Und ich glaube nicht, dass das durch besonders gute Argumente, die Ethiker nicht verstehen oder nicht sehen, ist, sondern vor allem durch sehr schwache Lebenslügen, sage ich mal. Wie zum Beispiel, ja, der Mensch hat doch schon immer Fleisch gegessen. Das ist keine Lüge, sondern das ist einfach eine Feststellung. Aber es zählt nicht als normatives Argument. Das zweite Übersetzungsproblem ist dann von den 30%, die sagen, nein, es ist eigentlich nicht vertretbar, tierische Produkte zu essen oder Tiere zu töten. Entschuldigung, es ist nicht vertretbar, Tiere zu töten, um sie zu essen. Zu den 10% Vegetariern, die wir im Moment ungefähr haben. Da gibt es also ein Delta von 20%, in dem befinde ich mich auch. Und das ist ein Spagat, den ich persönlich eigentlich als sehr problematisch erlebe. Und sagen, etwas zu tun, von dem man eigentlich weiß, es ist falsch. Man kann das für eine Weile verdrängen, aber ich weiß nicht, wie lange das geht. Und dann der dritte Übersetzungsfehler sozusagen ist zwischen den 10% Vegetariern, die sagen, ja, für mich werden ja keine Tiere getötet, und den nur 2% Veganern. Denn wir müssen auch dort der Tatsache ins Auge sehen, die ihr sicher so wenig schön findet wie ich, aber die eben eine Tatsache bleibt, dass für jeden Liter Milch, den wir trinken, für jedes Ei, was wir essen, eben auch Tiere getötet werden. Und selbst im Bruderkükensystem werden diese Tiere dann früher oder später getötet. Also wir haben im Moment kein Agrarsystem, bei dem die involvierten Tiere nicht durch Menschenhand getötet werden. Ja, das ist meine erste These, dass es dort drei Übersetzungsprobleme gibt. Die zweite These ist, irgendwann kommt das durch. Das heißt also, der Missstand, unter dem wir leben, ist hier eigentlich so leicht sichtbar, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Wann wir uns als Gesellschaft, nicht als Individuen, das tun wir ja heute schon zu einem nicht unwesentlichen Teil, aber als Gesellschaft darauf einigen, so können wir das nicht weiterführen. Mit dem Töten der Tiere und dann dem Essen der Tiere. Wir brauchen sozusagen eine postletale Landwirtschaft, wie ich das immer nenne, also eine Landwirtschaft, die nicht mehr tödlich ist. Wir kriegen viel, wie gesagt, durch Verdrängung hin, durch die Abstraktion der Sprache. Es ist sehr interessant, wenn man mit Menschen über ihren Fleischkonsum spricht, wird aus dem Fleisch, was sie essen, ganz oft ein Stück Fleisch, das schon wieder ein Stück abstrakter und ein Stück weiter weg vom Tier ist. Aber eben diese Mechanismen, die haben ihr Ende. Und ja, in Quäkerart können wir natürlich sagen, esse dein Schnitzel, solange du kannst. Und das tue ich ja auch, aber ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr so schrecklich lange. Mir ist dabei vollkommen bewusst, dass die unterschiedlichen Regionen auf unserem Planeten unterschiedlich gut vorbereitet sind für die anstehende Transformation. Also ich denke nicht, dass die Mongolei oder Namibia die ersten Staaten werden, die auf eine postletale Landwirtschaft umsteigen, weil dort eben solche großen Flächen an Grasland sind, dass die höchstwahrscheinlich deutlich länger genutzt werden für ähnliche Zwecke als unsere europäischen Flächen. Und mir ist auch bewusst, dass für mein Weltbild die intensive Beschäftigung mit vielen Facetten der Tierhaltung vielleicht auch zu einer übersteigerten Intensität meiner Gedanken und Gefühle geführt hat. Also als ich in Schlachthäusern war, und ich bin einer der Menschen, die das Vergnügen oder nicht Vergnügen hatten, in Schlachthäusern sein zu dürfen, mir das anschauen zu dürfen und die halben Schweine an mir vorbeifahren habe sehen, hat das meine Interessen an der Veränderung der Welt durchaus geprägt und gelenkt. Vielleicht ist also die Abschaffung der Tierproduktion für das 21. Jahrhundert das, was die Abschaffung der Sklavenhaltung für das 19. Jahrhundert war. Die Parallelen sind ganz erstaunlich, wenn man sich mal tiefer da reindenkt. Ich dachte sozusagen ursprünglich, ich bin der Erste, der überhaupt darauf gekommen ist, dass es dort Parallelen gibt, aber das stimmt ganz und gar nicht. Es gibt schon aus den 80er Jahren ein Buch, wo zahlreiche Parallelen aufgezeigt werden, die philosophische Parallele zwischen der Sklavenhaltung und der Tierhaltung ist eben die Parallele zwischen Rassismus, ein unverzichtbarer Bestandteil der Sklavenhaltung, und dem Speziesismus, ein unverzichtbarer Bestandteil der Tierproduktion. Man muss ja sozusagen sagen, erstens, Schwarze sind den Weißen unterlegen, und zweitens, deswegen dürfen wir sie dann auch versklaven, was ich beides für falsch halte. Und man muss sagen, die Tiere sind den Menschen unterlegen. Das kriegen wir ja relativ gut hin, sie in Stellen zu halten und nicht sie uns. Und zweitens, deswegen ist es auch legitim, dass wir es tun. Und das sind natürlich beides relativ wackelige ideologische Gebäude. Natürlich müssen wir in jedem Fall auch die verstehen und auch die im Licht halten, die davon profitieren, was die Sklavenhändler im 19. Jahrhundert waren, was heute eben ja, Schlachthäuser, Tierhändler, auch Landwirte sind, die natürlich an dem System, in einem System eingebunden sind, auf das sie quasi ihr Leben aufgebaut haben. Das ist ein Thema, was dann sicher nochmal zusätzliche Schwierigkeiten birgt. An der Stelle steht in der gedruckten Version der Carey-Vorlesung, die ich relativ schnell geschrieben und fertiggestellt habe, die Quäker haben bei der Abschaffung der Sklavenhaltung vielleicht keine entscheidende, aber eine entschiedene Rolle gespielt. Ich habe seitdem eben noch mal sehr viel tiefer recherchieren können, gar nicht so sehr für diese Vorlesung heute, sondern eben mehr für den Rest meiner Arbeit und festgestellt, die Quäker haben eigentlich eine erstaunlich entscheidende Rolle gespielt bei der Abschaffung der Sklavenhaltung. Und zwar auch dort, nicht am Schluss, wo es dann quasi in den Parlamenten wirklich offensiv debattiert worden ist, sondern am Anfang, wo es darum geht, den Keim zu legen, das Samenkorn zu legen, was dann irgendwann aufgeht, die Idee in die Welt zu bringen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses System der Tierproduktion in unserem Land billigen. Das können wir entscheiden. Wir haben wahnsinnige Freiheiten, auch darüber zu entscheiden. Wobei ich jetzt gerade merke, ich bin wieder von der Sklavenhaltung zur Tierproduktion geswitcht, aber eben, die Parallelen liegen auf der Hand. Was der größte Unterschied war zwischen der Abschaffung der Sklavenhaltung und der Abschaffung der Tierproduktion, ist das Nutzenprofil. Die Abschaffung der Sklavenhaltung, und deswegen ging das dann auch in diesem Prozess von 1806, wo die Briten das abgeschafft haben, bis 1981, wo auch die Mauretanier das noch abgeschafft haben, ging es in diesem Prozess relativ schnell und leicht, weil nicht allzu viele Menschen, nicht allzu viele Individuen persönlich von der Sklavenhaltung profitiert haben. Sicher schon einige tausend Unternehmer, aber eben nicht Millionen. Während von der Tierproduktion profitieren Milliarden, indem sie eine angenehmere Ernährung dadurch haben. Was mir Hoffnung gibt, dass wir aus dem System trotzdem rauskommen, sind die erstaunlichen Fortschritte in der Technologie, was Fleischsubstitute betrifft. Und zwar sowohl auf der Seite des Laborfleischs, wo wir sozusagen das gleiche Produkt erzeugen können, ohne dass Leiden mit der Tötung verknüpft ist, als auch auf der Seite der pflanzlichen Substitute, wo ich finde, bei Geschnetzelten bin ich schon vollkommen damit zufrieden, mich mit Substituten da zufrieden zu geben. Bei Joghurt bin ich vielleicht noch nicht ganz so glücklich. Aber das kann ja alles noch werden und es wird. Also vor 10 Jahren waren wir doch noch längst nicht da, wo wir heute sind. Und so ist so ein bisschen meine Vision, dass ich, wenn ich Appetit auf Schweinshaxe habe, dann eben eine Schweinshaxe bald bekommen könnte, wo ich am Kunststoffknochen nage und dann eben Erbsenfleisch esse und gar nicht merke, dass es eben keine reale Schweinshaxe ist. Und dann ist der Mord im Preis eben nicht mehr inbegriffen. Ja, das war meine dritte Geschichte und dass ich mich überhaupt an dieses Thema gewagt habe, dafür ist ein Gespräch verantwortlich, was ich ungefähr ein Jahr nach meinem Abitur mit einer Mitschülerin, die ich damals getroffen habe, geführt habe, wo sie meinte, ach ja, damals, wir sprachen über die Schulzeit, damals wollte ich ja noch die Welt verbessern. Und das ist mir damals schon eingefahren, von wegen, ja, okay, das heißt also, während der Pubertät wollen wir die Welt verbessern, wunderbar, und dann hören wir damit auf. Was machen wir dann den Rest unseres Lebens? Ich möchte noch ein Zitat von einer Variante der Schöpfungsgeschichte bringen, von einem Sänger, Komponisten, der mich während meiner Jugend auch sehr stark beeinflusst hat, das war Udo Lindenberg. Der hat die Geschichte in einem seiner Lieder so erzählt: In 7 Tagen schuf Gott die Welt, doch 7 Tage sind echt zu knapp. Am 8. Tag fand er das auch, schmiss ihn ins Klo und zog ab. Er setzt sich wieder auf seinen Thron und lässt uns hier hängen in der Kanalisation. Wir müssen's ausbaden, o Herr, die einen weniger, die anderen mehr. An dieser Geschöpfungsgeschichte ist natürlich auch etwas dran. Es ist ja sehr viel über diesen alttestamentarischen Gott geschimpft worden. Also zum Beispiel von Richard Dawkins, der sagt, homophober, blutrünstiger Kontrollfreak und so weiter. Ich finde eigentlich diese Imperfektion der Welt, dass man sich manchmal fühlt wie ins Klo geschmissen mit all dem, was hier um uns herum passiert, finde ich eigentlich auch ein ganz hoffnungsvolles Bild. Weil das, was wir geschaffen haben, was wir schaffen, ist ja auch nicht perfekt. Wir dürfen auch unperfekte Dinge schaffen. Und trotzdem schaffen wir und trotzdem schöpfen wir und trotzdem verändern wir die Welt und vielleicht hoffentlich hin zu Gutem. Und da bin ich bei unserem Rüstzeug eigentlich ganz optimistisch, weil wir haben ja die Werte von Frieden. Wir haben ja den Wert von Gleichwertigkeit, von Einfachheit. All das wird uns helfen im Prozess der Schöpfung. Herzlichen Dank.